Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Luisa Mayer. Einen schönen guten Morgen. "2703 Flüchtlinge wurden im vergangenen Jahr im Kirchenasyl untergebracht. Das bedeutet, eine evangelische oder katholische Kirchengemeinde hat sie vorübergehend aufgenommen, weil sie überzeugt ist, dass es sich um einen besonderen Härtefall handelt und dadurch die Abschiebung verhindern will. Die Kirchen sehen sich in einer uralten Tradition, in ihren Räumen Schutz zu gewähren. Und eigentlich haben die Behörden und die Kirchen in den letzten Jahren oft gut zusammengearbeitet beim Kirchenasyl. Doch dieser besondere Schutz scheint in den letzten Monaten gefährdet zu sein. Denn in mehreren Fällen hat die Polizei ein Kirchenasyl geräumt und die Flüchtlinge abgeschoben. Um dieses Thema geht es heute in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wir schauen uns zwei Fälle genauer an und fragen den Flüchtlingsbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland, Christian Stäblein, ob diese neue Härte gegen das Kirchenasyl ein Indikator für einen schärferen Ton in der Asylpolitik ist. An einem späten Sonntagabend im Mai stehen ein Dutzend Polizisten vor einer Gemeindehauswohnung im kleinen Dorf Bienenbüttel in der Nähe von Uelzen in Niedersachsen. Dort hat eine russische Familie Zuflucht gesucht. Noch in derselben Nacht wird die Familie abgeschoben. Das ist zwar vermutlich nicht rechtswidrig, aber dennoch ein Tabubruch. Zumindest in Niedersachsen war das laut dem dortigen Flüchtlingsrat das erste Mal seit Jahrzehnten, dass die Polizei ein Kirchenasyl geräumt hat. Uli Schauen hat sich die Hintergründe zu diesem Fall genauer angeschaut und auch ein junges syrisches Paar begleitet, das hofft, in NRW Kirchenasyl zu bekommen.
Ein junges Paar aus Syrien ist in die Kölner Beratungsstelle des ökumenischen Netzwerk Asyl in der Kirche NRW gekommen. Für die studierte Juristin Samira, 22 Jahre alt, ist ein Kirchenasyl die letzte Hoffnung, in Deutschland zu bleiben, um mit ihrer Jugendliebe Adil zusammenzuleben, der in Essen einen Arbeitsplatz hat. Um sie zu schützen, nennen wir ihre richtigen Namen nicht. Die beiden haben vor 2 Jahren geheiratet, online, mit 2 muslimischen Imamen. Das geht in Syrien so und es wurde auch in Deutschland anerkannt. Der deutsche Staat lehnte es aber ab, dass Samira herkommt und das Paar hier zusammenlebt. Dafür reichte der Aufenthaltsstatus von Adil nicht. Und das Ausländeramt änderte das nicht.
Die haben gesagt, nee, das geht nicht, leider und so.
Okay.
Ja. Ich habe dann wieder die Subsidiarschutz gekriegt.
Er war als Minderjähriger vor 9 Jahren nach Deutschland geflüchtet. Jetzt bekommt er den sogenannten subsidiären Schutz. Mehr nicht. Für Bosnien hat seine Frau ein Visum bekommen. Sie flog nach Sarajevo und von dort schaffte sie es aber nur bis Kroatien. Die kroatische Grenzpolizei schnappte sie und hielt sie erst einmal 24 Stunden fest. Mit lauter Männern in einer Garage ohne Nahrung, so schildern sie es. Ihr 25-jähriger Mann Adil erzählt für seine Frau, weil sie noch nicht den schon bewilligten Deutschkurs besuchen konnte.
24 Stunden in dieser Garage, war kalt. Sie hat auch Knie, also Probleme immer noch. Sie hat Schmerzen bis jetzt. Manchmal in der Nacht schreit sie.
Danach 5 Tage in einer Polizeizelle.
Sie haben zu dir gesagt, entweder du machst da Fingerabdrücke oder du bleibst da bei uns.
Schließlich hat sie es nach Deutschland geschafft. Dort lebt sie nun in einer Sammelunterkunft bei Neuss. Ihr droht die Abschiebung nach Kroatien. Weil sie dort zum ersten Mal in der EU registriert wurde, müsste sie gemäß dem Dublin-Verfahren dort Asyl beantragen. Um hier in Deutschland zu bleiben, versucht sie auf dem Weg des Kirchenasyls hier in ein Asylverfahren zu kommen. Joke Jesinghaus vom NRW-Netzwerk Asyl in der Kirche hat den Bescheid des Ausländeramtes für Samira in der Hand und erklärt ihr die Fristen.
Kroatien hat jetzt die Zuständigkeit erklärt am 4. März 2024. Das ist das, was hier markiert ist. Ab diesem Zeitpunkt laufen jetzt 6 Monate. Das heißt, Deutschland hat jetzt 6 Monate Zeit, sie abzuschieben nach Kroatien. Wenn sie das nicht schaffen innerhalb von 6 Monaten, also bis zum 4. September diesen Jahres, genau, dann wird der Fingerabdruck gelöscht in Kroatien und Deutschland ist zuständig für das Asylverfahren.
Das NRW-Netzwerk Asyl wird also versuchen, eine Gemeinde für sie zu finden, die sie beherbergen will. 40 Anfragen pro Tag registriert das Büro in Köln. Aber nur 4 pro Woche werden für ein Beratungsgespräch ausgewählt.
Also wir versuchen dann halt in den Orten, wo die Leute wohnen oder wo es eben auch Verwandtschaft gibt, da direkt neue Gemeinden anzuschreiben.
Und wenn es zunächst einmal Informationsbedarf gibt, dann reist einer der 3 Mitarbeiter des NRW-Netzwerks auch zu einem Treffen mit der Gemeinde an.
vorbeikommen, was erzählen über das Kirchenasyl, Fragen beantworten. Und wenn es dann einen positiven Beschluss der Gemeinde gibt, dass sie das Kirchenasyl gewähren wollen, dann kann das Kirchenasyl für sie eigentlich starten.
Die 2015 geschlossene Vereinbarung der Kirchen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF sieht vor, dass die Kirchengemeinde meldet, wo die Geflüchteten untergebracht sind. Und dass die Gemeinde in einem Härtefallantrag begründet, warum diese Menschen nicht abgeschoben werden sollten. Alle ihre Kosten, außer denen für eine medizinische Behandlung, trägt ab dann die Gemeinde. Dieter Müller von der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche.
Nach unserer Ansicht gibt es sehr viele Härten, die die Einzelnen zu ertragen haben. Angefangen von Schlägen an der Grenze zu Kroatien, Inhaftierung unter miserablen hygienischen Bedingungen, Obdachlosigkeit bis hin zur Verelendung, keine ausreichende medizinische Versorgung. Das spielt sich alles innerhalb von EU-Mitgliedstaaten ab.
Stattdessen ein faires Verfahren in Deutschland. Nichts anderes wollen die Kirchengemeinden erreichen. Fast immer lehnt das zuständige Bundesamt BAMF den Härtefallantrag zwar ab, und dann müssten die Geflüchteten das Kirchenasyl eigentlich verlassen. So steht es in der Vereinbarung der Kirchen mit dem BAMF. Und doch entscheiden sich die meisten Gemeinden, die Geflüchteten weiter im Kirchenasyl zu behalten. Solange, bis es Deutschland ist, dass das Asylverfahren durchführen muss. Ob die Geflüchteten aber vorher schon mit staatlichem Druck aus dem Kirchenasyl geholt werden, das hängt je nach Bundesland von den einzelnen Ausländerämtern und anderen zuständigen Behörden ab. In Niedersachsen im Kreis Uelzen traf es eine vierköpfige Familie aus Russland. Sie wurde Mitte Mai 2024 aus dem Kirchenasyl geholt und nach Spanien abgeschoben. Dafür hatten sie ein Touristenvisum. Pfarrer Tobias Heiden hatte die Familie in seiner evangelischen Kirchengemeinde im Kirchenasyl untergebracht.
Sie sind jetzt ohne jedes Netz auf sich allein gestellt und auch ohne eine Sicherheit, auch innerhalb Europas bleiben zu können. Es steht eben auch die Möglichkeit, und die ist nicht ganz abwegig im Raum, dass sie von Spanien aus in Richtung Russland abgeschoben werden.
Auf dem Weg nach Spanien waren sie gewesen, hatten bei Verwandten in Uelzen Stopp gemacht, da erreichte sie die Nachricht, Vater und Sohn werden zur russischen Armee eingezogen, sie müssen dann wahrscheinlich in der Ukraine kämpfen. Außerdem wurde die Mutter schwer krank, sie kam in Uelzen in Behandlung. Es folgten Asylantrag, Ablehnung mit Hinweis auf das Spanienvisum, schließlich Kirchenasyl als letzte Möglichkeit. Doch nur eine Woche, bevor das Kirchenasyl erfolgreich gewesen wäre, wurden alle vier nach Spanien abgeschoben. Pfarrer Heiden.
Dass die psychische Situation der Frau, die auch nach den Gutachten, Stellungnahmen der Ärzte eine Gefahr für Leib und Leben darstellt, überhaupt keine Beachtung findet. Das erschreckt mich sehr.
Auch in Bielefeld und Schwerin holte die Polizei in den vergangenen Monaten Menschen aus dem Kirchenasyl. Warum die neue Energie bei der Durchsetzung von Abschiebung aus dem Kirchenasyl? Darüber kann Dieter Müller, stellvertretender Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, nur spekulieren.
Es könnte natürlich sein, dass angesichts der immer restriktiver werdenden Flüchtlingspolitik, dem Wunsch nach mehr Abschiebungen, auch vielleicht der steigenden Zahlen von Flüchtlingen, der Wind einfach jetzt rauer weht.
Immerhin, nach der Abschiebung der Familie im Kreis Uelzen erklärte die grüne Landesinnenministerin Daniela Behrens, in Niedersachsen werde es keine Abschiebungen aus dem Kirchenasyl mehr geben. Wie sie das genau erreichen will, das sagte sie uns nicht. Es gebe Gespräche mit den Kirchen beim Bundesamt BAMF und in Niedersachsen. Die Fälle von Kirchenasyl haben zugenommen. Über 2000 waren es im vergangenen Jahr laut Bundesinnenministerium. Die allermeisten sind erfolgreich und mehr noch. Jan-Niklas Kollett vom NRW-Kirchenasylnetzwerk berichtet.
Und zum anderen gibt es auch die erfreuliche Entwicklung, dass viele Gemeinden vielleicht auch gerade aufgrund dieses Klimas und der gesellschaftlichen Lage sagen, jetzt erst recht, wir wollen jetzt auch Kirchenasyl gewähren.
Die junge Syrerin Samira allerdings ist jetzt, 6 Wochen vor dem Ende der Frist, weiter von Abschiebung nach Kroatien bedroht. Im Kirchenasyl hat sie noch keinen Platz gefunden.
Das Kirchenasyl ist für manche Flüchtlinge die letzte Hoffnung, in Deutschland bleiben zu können. Ein Bericht von Uli Schauen. Dieses Thema, das Thema Kirchenasyl, kann ich jetzt vertiefen im Gespräch mit Christian Stäblein. Er ist Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und auch Flüchtlingsbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herr Stäblein, wir haben es eben im Beitrag gehört. In den letzten Monaten gab es mehrere Fälle von Räumungen und Räumungsversuchen in einem Kirchenasyl. Es gab Fälle in Schwerin, in Bielefeld, im Kreis Uelzen, wo die Polizei Flüchtlinge aus dem Kirchenasyl geholt hat und eben wie im Fall Uelzen auch abgeschoben hat. Wird das Kirchenasyl durch diese Praxis außer Kraft gesetzt?
Es ist jedenfalls schwer beeinträchtigt. Wir haben bisher eigentlich immer eine gute Verabredung zwischen Kirchen und Staat an dieser Stelle gehabt, dass diese Aufgabe, sage ich mal, es geht ja nicht um ein Recht sui generis, aber es geht um eine wichtige Aufgabe, die die Kirchen hier für die Gesellschaft wahrnehmen, nämlich die Überprüfung von bestimmten Härtefällen durch die Ermöglichung von Kirchenasyl, dass dieses in Frage gestellt wird. Ich sehe das mit ganz großer Sorge.
Wie erklären Sie sich diese Härte?
Ich denke schon, dass es etwas mit der neuen Ausrichtung der Politik im Blick auf Geflüchtete und Migration zu tun hat. Hier scheint die Sorge groß zu sein, dass die Zahl der Kirchenasyle, aber insgesamt eben die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, zu einer Beeinträchtigung führen könnte. Wir sehen das als Kirchen völlig anders und ich glaube, dass man im Blick auf die Zahl der Kirchenasyle, wir haben sie ja eben im Beitrag auch nochmal gehört, doch deutlich sagen müssen, dieses ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die wir im Sinne der Humanität und der Barmherzigkeit unserer Gesellschaft insgesamt wahrnehmen. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass das Kirchenasyl hier von politischer Seite so in Frage gestellt wird.
Ja, Kirchenasyl hat ja eine uralte Tradition. Schon im Alten Testament gibt es Geschichten davon, wie Menschen in Tempeln Schutz vor Verfolgung finden. Das Wort Asyl, was wir heute ganz oft gebrauchen, entstammt auch diesem religiösen Kontext. Und das moderne Kirchenasyl gilt als letzter Ausweg für manche Flüchtlinge, für manche Härtefälle. Ist dieser Schutzstatus jetzt in Gefahr?
Ich will das nochmal unterstreichen. Für viele, viele Menschen hat es ihr Leben gerettet. Wir haben ja beim Kirchenasyl eine Erfolgsquote jetzt in Anführungsstrichen, also von Asylen, denen dann auch stattgegeben wird, von 80-90%. Das heißt, es geht hier immer in der Tat um die Überprüfung der Härtesituation und meistens stellt sich heraus, die Menschen sollen, dürfen hier bleiben. Es ist genau wie Sie sagen, es ist ein uraltes Recht. Wenn wir in den biblischen Kanon, in die Bibel gucken, dann ist es sozusagen ein Recht, das vermutlich älter ist als die 10 Gebote, die uns so sehr vor Augen stehen, weil es sozusagen schon damals zur Gesellschaft dazugehört hat, dass es ein Recht auf Schutz und ein Recht auf Überprüfung und dieses eben in einem Schutzraum geben muss. Deshalb ist es auch für uns in unserer Kirche und im christlichen Glauben nicht etwas, was irgendwie noch dazukommt, sondern es gehört zum Urbestand christlicher und biblischer Überzeugung mit dazu. Und darauf legen wir Wert. Es ist ein Fundament unserer Gesellschaften, so wie sie sich entwickelt haben.
Ist das in den Gemeinden in Ihrer Landeskirche auch so angekommen oder verbreitet diese Überzeugung? Sagt man da, wir müssen jetzt weiter darauf pochen, dass wir diesen Schutzstatus gewähren können? Oder gibt es da auch Stimmen, die sagen, puh, wir können jetzt nicht auch noch so viele Härtefälle hier unterbringen?
Also, evangelische Kirche heißt natürlich immer Vielstimmigkeit, aber es gibt doch eine große, breite Unterstützung. Das hat uns auch die Mitgliedschaftsbefragung in den letzten Jahren wieder gezeigt, dass 70-80% der Menschen in beiden Kirchen, muss man an dieser Stelle sagen, das Engagement, das wir für Geflüchtete, für Menschen, die Asyl bei uns suchen, dass dieses Engagement unterstützt wird. Und so erlebe ich es auch bei unseren Gemeinden in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Wir haben immer auch eine Zahl zwischen, ich sag mal, 30 bis 100 Kirchenasylen im Jahr und hoch engagierte Gemeinden. Das bleibt auch gleich. Ich glaube, wir sind an dieser Stelle eine wichtige Säule, auch für unsere ganze Gesellschaft zu zeigen. Wir haben ein menschliches Gesicht als Gesellschaft, als Kirche und wir sind für die Menschen, die in Not zu uns kommen, auch als erstes da.
Gab es denn in Ihrer Landeskirche auch solche Räumungsversuche in den letzten Monaten?
Wir haben ein, zwei Mal das Anzeichen dafür bekommen, dass es zu einem solchen Vorgang kommen könnte. Wir haben dann sofort ein- und nachgehakt und die Zusicherung bekommen, die wir jetzt auch wieder haben von dem Berliner Senat, aber auch von der Landesregierung in Brandenburg, dass es keine Absicht gibt, Kirchenasyle zu räumen. Also ähnlich wie jetzt in dem niedersächsischen Fall, den wir eben in Ihrem Bericht gehört haben in Bienenbüttel, wo die Innenministerin ja hinterher auch nochmal deutlich festgehalten hat. Das soll und darf jetzt nicht zur leitenden Politik des Landes oder der Länder werden.
Sind Sie da als EKD-Flüchtlingsbeauftragte auch im Gespräch mit den Politikern?
Ja, wir bringen das immer wieder ein, dann auf unserer Ebene mit den Gesprächen des BAMF, also des Bundesamtes an dieser Stelle, aber natürlich auch über unsere Netzwerke in den Ländern. Es ist ja ohnehin so, dass das an dieser Stelle zunächst einmal aus einer guten Kommunikationsarbeit zwischen Kirche und staatlichen Einrichtungen dazugehört. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir doch in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, 30, 40 Jahren, ein gutes Miteinander erreicht haben. Und ich wäre froh, wenn es von keiner Seite aus aufs Spiel gesetzt wird. Wir reden doch an dieser Stelle über Zahlen, die sozusagen nicht die grundsätzliche Politik in der einen oder anderen Richtung ändern oder bestimmen, aber die unsere Humanität in diesem Land ausmachen, unser menschliches Gesicht, mit dem wir für Menschen da sind.
Naja, aber wenn die Polizei dann, wie zum Beispiel eben in Bienenbüttel, dann da reingeht, Menschen aus dem Kirchenasyl rausholt und diese Familie jetzt ja sogar Gefahr läuft, nach Russland abgeschoben zu werden, wo ja dann die Männer eben zum Wehrdienst möglicherweise müssen, dann wird doch genau das aufs Spiel gesetzt, oder? Von den Behörden.
Das wird es und das ist ein inakzeptabler Vorgang. Sage ich so deutlich für uns als Kirche. An dieser Stelle haben wir sofort interveniert, die Gespräche jetzt hinterher mit den Zuständigen gesucht und angenommen. Und ein Vorgang, der sich aus meiner Sicht auf keinen Fall wiederholen darf. Völlig inakzeptabel für unsere Gesellschaft.
Es gibt ja auch immer wieder viel Kritik an der Institution Kirchenasyl. Ein Vorwurf lautet da, dieses Vorgehen umgehe die behördlichen Ausweisungsfristen, umgehe das Dublin-Prinzip, also dass Flüchtlinge eben in dem EU-Land Asyl beantragen müssen, wo sie zuerst registriert wurden. Was entgegnen Sie dem?
Es ist richtig, die meisten Fälle im Kirchenasyl sind sozusagen Dublin-Fälle, also Fälle, wo wir sagen, obwohl es ein Dublin-Fall ist, obwohl es eigentlich eine Rücküberführung jetzt in ein Land geht, das sozusagen zum Dublin-Abkommen dazugehört, obwohl das so ist, unterstützen wir hier eine sehr schwierige Situation, in der eine besondere Härte noch einmal überprüft werden muss. Es geht dann ja insbesondere um Abschiebungen in Länder, in denen wir zurzeit davon ausgehen müssen, dass es dann zu einer weiteren Abschiebung in lebensgefährliche Zustände kommt. Deswegen diese Überprüfung, nochmalige Überprüfung und deswegen bisher diese Vereinbarung, dieses Agreement mit den staatlichen Behörden, dass das an dieser Stelle dann auch möglich ist, weil es in diesen Ausnahmefällen immer wieder auch Leben in besonderen Härtefällen gerettet hat. Das war bisher staatlich anerkannt, auch wenn es kein eigenes Recht ist, also jetzt kein Recht im juristischen Sinne, sondern eben ein Recht im Sinne der Abmachung. Dazu gehört ja auch umgekehrt, dass wir als Kirche, als die Kirchengemeinden, die dieses Asyl dann gewähren, sofort Meldung bei den staatlichen Behörden machen. Also es handelt sich ja nicht um eine Geheimsache, sondern um eine Sache, die eben in diesem Agreement stattfindet. Und ich glaube, das genau macht unsere Gesellschaft aus, dass sie solche humanitären Ausnahmemöglichkeiten zulässt, weil es in den bis dahin dann stattgefundenen Verfahren ja immer auch zu Situationen kommen kann, in denen sich eben geirrt wurde, in denen etwas übersehen wurde. Bei der großen Zahl der Verfahren, die wir haben, auch bei der Länge, die es oft braucht, sind es ja oft Fälle, die sich hier sehr genau sozusagen damit auseinandergesetzt haben, wie eine Integration in unserer Gesellschaft stattfinden kann. Oft sind es Menschen, die eben auch sofort in Arbeit kämen. Also ich glaube, es sind ja doch viele, viele Faktoren, die an dieser Stelle zeigen, es ist ein für unsere Gesellschaft wichtiges Recht.
Ich würde gerne noch mal auf die größere politische Ebene kommen. Da waren wir am Anfang schon ja einmal kurz. Ja. Herr Stäblein, sind diese Vorfälle von Räumungen in einem Kirchenasyl durch die Behörden ein Indiz dafür, dass sich gerade in der Asylpolitik etwas verschiebt? Oder mit den Worten von Dieter Müller von der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, dass der Ton rauer wird?
Das ist, glaube ich, zweifellos so. Und an dieser Stelle, glaube ich, sind wir sehr gefragt als Gesellschaft, aber auch als Kirche, eine Stimme zu sein, die für eine Gesellschaft mit menschlichem Antlitz eintritt. Ich glaube, es bringt überhaupt nichts, an dieser Stelle rechtsextremen, rechtspopulistischen Parolen hinterherzulaufen und zu glauben, dass das auch nur irgendein Problem löst. Im Gegenteil, wir müssen immer wieder dafür sorgen, dass wir einen Perspektivwechsel haben. Migration ist etwas, was zu unserer Welt und zu unserer Gesellschaft dazugehört. Wir sind an vielen, vielen Stellen ja auch darauf angewiesen. Wir sind froh darüber. Wir brauchen eine gute Verteilung der Menschen, die zu uns kommen. Wir brauchen eine gute Integration. Wir müssen zum Beispiel auf Zahlen gucken, dass die Geflüchteten, die 2015 zu uns gekommen sind und dann geblieben, zu über 80% die männlichen Geflüchteten bei uns in den Arbeitsmarkt integriert sind, dass wir genau auf diese Fachkräfte und auf diese Arbeitskräfte angewiesen sind, dass es natürlich eine Verbindung an dieser Stelle gibt und dass wir mit Selbstabschließerparolen, mit Parolen, die immer nur wieder den Eindruck erwecken, hier sei ein Problem, das wir durch eine besondere Abschottung Europas lösen könnten, dass wir damit auf dem falschen Weg sind.
Den Kirchen und auch Ihnen als EKD-Flüchtlingsbeauftragtem wird dann aber ja auch manchmal Verantwortungslosigkeit oder vielleicht auch Naivität vorgeworfen. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Mai, da haben Sie die CDU scharf kritisiert dafür, dass sie in ihrem Grundsatzprogramm vorgeschlagen hat, Asylverfahren in Drittstaaten wie Ruanda auszulagern. Die Kritik, die Ihnen dann entgegenschlug vom CDUler und Historiker Rödder, war Gesinnungsethik und Verantwortungslosigkeit und dass Sie als Kirchen keinen konstruktiven Vorschlag für das Problem der irregulären Migration anbieten. Hat er recht?
Also, wer am Ende naiv ist, das wird sich ja dann noch herausstellen. Ich stelle zunächst einmal fest, dass die Vorschläge, die hier eine Auslagerung der Asylverfahren vor die Grenzen Europas oder etwa nach Ruanda vorgeschlagen haben, jetzt ja gerade, wenn wir auf den britischen Kontext gucken, nochmal in ihren unfassbaren Kosten und auch in ihrer Undurchführbarkeit sozusagen in den letzten Wochen sichtbar geworden sind. Ich glaube insgesamt, dass es unsere Aufgabe als Kirche ist, hier in der Tat immer wieder auch als eine prophetische Stimme im Sinne und für die Humanität unserer Gesellschaft Dinge zu sagen, die für ein menschliches Antlitz, aber auch für die Würde, die jeder Mensch von Gott und vor Gott hat, eintritt. Wenn das dann naiv ist, nehme ich das sozusagen erstmal zur Kenntnis. Aber ich glaube, es macht unsere Gesellschaft aus, diese Stimmen zu hören. Und in der Tat, vieles von dem, was wir sagen, legt zunächst einmal den Finger in eine Wunde einer Gesellschaft, die hier offensichtlich miteinander ringt, eine offene Gesellschaft zu bleiben. Und das sage ich gerade auch in Richtung jener Partei, der wir ja auch deswegen wie allen demokratischen Parteien verbunden sind, weil sie selber überchristlich in ihren Grundsätzen redet. Und dann müssen wir uns aus dieser Nähe heraus auch über die Grundsätze des Christlichen auseinandersetzen.
Ein Gespräch über das Thema Kirchenasyl und Asylpolitik war das mit Christian Stäblein, dem Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und Flüchtlingsbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stäblein.
Ich danke Ihnen, Frau Mayer.
Und das Interview habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es erstmal mit dem Religionsmagazin Tag für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Hier übernimmt an dieser Stelle meine Kollegin Stefanie Gebert mit der Sendung Lebenszeit. Es geht um späte Trennung, wenn die Liebe im Alter endet.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion. Aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.